Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romagna.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fabulari, dem Wiener Romanistik-Podcast. Mein Name ist Benjamin Leun. Ich freue mich sehr, dass wir heute Jan-Henrik Witthaus von der Universität Kassel zu Gast haben bei uns. Er ist Professor für romanische Literaturwissenschaft in Kassel und beschäftigt sich unter anderem in seinen Forschungen stark mit Konfigurationen von Macht und Herrschaft in den lateinamerikanischen Literaturen. Jan, du hast ja zu diesem Thema 2019 unter anderem eine Monographie veröffentlicht zum lateinamerikanischen Diktatorenroman, ein ganz produktives Genre in Lateinamerika, das sich um die ja oft mythisch aufgeladenen Herrscherfiguren dreht, megalomane Herrscher, nicht selten ganz charismatische Formen von Macht. Und jetzt geht es aber in einem neuen Projekt, über das wir heute ein bisschen sprechen wollen, im Vergleich zu dieser großen Souveränität um eine kleine Souveränität in den lateinamerikanischen Literaturen. Was hat's damit auf sich? Um was dreht sich das Projekt?
Ja, also tatsächlich geht es ja halt jetzt um eine andere Form der Souveränität, wo man auch eigentlich darüber diskutieren kann, inwieweit dieser Begriff halt anwendbar ist. Aber wir nehmen halt, sagen wir mal, diese Begriffsfrage produktiv auf. Und zunächst einmal, wie du schon gesagt hast, hatte ich ja irgendwie dieses Forschungsinteresse am Diktatorenroman und halt an der Weise, wie halt Literatur als Kulturreflexionsmedium, so wie ich es auffasse, bestimmte Herrschaftsformen und so halt auch personale Herrschaftsformen in Lateinamerika verarbeitet. Und welche Dinge auf diesem Wege sichtbar werden. Das war so mein Interesse und da spielt ja vor allen Dingen halt der Körper und der Körper in Beziehung zu politischer Repräsentation eine Rolle. Also das war der Ausgangspunkt und nun habe ich mir die Frage gestellt, ob man halt diese Konfiguration nicht auch auf niederen oder niedrigeren Ebenen sich anschauen kann und welche Bereiche es geben könnte, halt in denen das, was eigentlich in der Forschung auch vor allen Dingen aus europäischer Perspektive immer wieder halt bearbeitet worden ist, nämlich was ist politische Souveränität, was hat es für eine Geschichte, wo kommt der Begriff her und so weiter, halt das aufzufassen, halt in Lateinamerika, dass es bestimmte Bereiche gibt, gesellschaftlicher Art, die halt das, was wir halt traditionell politische Souveränität auf Staatsebene nennen würden, ich will nicht sagen direkt unterwandert, aber doch halt in Frage stellt, sagen wir es mal so. Und ja, in der Hinsicht sind halt, sagen wir, in einer globalen Region, wo halt die politischen Horizonte oftmals geprägt sind, halt von Instabilitäten, Krisenzeiten, gibt es halt Bereiche, die prädestiniert wären, Ausschau zu halten nach halt niedriger angesiedelten Konfigurationen von souveräner Macht, die halt dann in Frage stellen, was eigentlich der Staat als Souveränität behaupten müsste. Also gewisse Prärogativen, Vorrechte, Kompetenzen, die dem Staat zugesprochen werden, wie halt natürlich in vorderster Linie das Gewaltmonopol, aber hier wären ja noch andere Dinge zu nennen, wie halt die Sicherheitsgarantie, wie halt Gesundheitspolitik oder halt beispielsweise auch die Emission von Währungen etc., die Wahrung über die Integrität des Territoriums. Ja, also das würde mir so halt dazu einfallen.
Ja, also richtig gehen so Bereiche von Parastaatlichkeit, könnte man vielleicht auch sagen. Ja. Da habt ihr zwei Bereiche quasi fokussiert, vor allem jetzt in dem Projekt, nämlich einmal den Bereich des Büros oder den Raum des Büros, der Verwaltung und auf der anderen Seite dann den Bereich sozusagen der Drogenkriminalität, wenn wir das so formulieren wollen. Warum gerade diese beiden Bereiche und inwiefern ähneln die sich als Räumen einer kleinen Souveränität und wo gibt es womöglich auch Unterschiede?
Ja, ich glaube, die Bereiche scheinen zunächst einmal ein bisschen disparat, aber im Prinzip sind es ja halt zunächst einmal Pilotprojektbereiche. Bereiche, könnte man sagen. Ja, also es geht zunächst einmal darum, jetzt im Sinne von thematischer Literaturrecherche zu suchen, in welchen Literaturen halt gewisse Themen, man könnte sagen Motive, Figuren oder Konfigurationen zu finden sind. Und wir haben einfach jetzt geschaut, zunächst einmal aus persönlicher Lektüre-Erfahrung, welche Bereiche da fruchtbar sein können. Und sagen wir mal, die Literatur über halt Drogenkriminalität in Lateinamerika, also das, was man in der Lateinamerikanistik ja Narkoliteratura nennt, ist erstmal ein Bereich, der sehr vielversprechend ist und der sich auch eignet, damit anzufangen, weil da die Forschung schon ziemlich weit fortgeschritten ist und es da halt sehr viel zu finden gibt. Und da eigentlich auch so der Aufhänger war, das war nämlich dieser Roman von Yuri Herrera, Trabajos del Reino, der ins Deutsche übersetzt worden ist mit Abgesang des Königs. Und das ist ja eine sehr suggestive Parallelisierung eines Drogenbosses mit seiner Gang und verschiedenen Funktionsträgern, die halt sich in diesem Umfeld bewegen, allegorisiert als Königshof. Und da haben wir eigentlich schon diese beiden Bereiche miteinander verbunden, halt im Medium der Literatur, nämlich halt die Souveränität oder hier die kleine Souveränität im Bereich halt der Drogenkriminalität. Das hat uns halt interessiert, das ist uns aufgefallen. Also spreche halt nicht nur von mir persönlich, sondern auch die Leute, die mit mir zu diesem Thema dann arbeiten. Naja, und davon ausgehend haben wir uns die Frage gestellt, das, was jetzt der Yuri Herrera in seinem Roman sehr groß, sehr plakativ, thematisch in den Vordergrund rückt, ist das nicht eigentlich auch in anderen Romanen, die dem gleichen Genre im weitesten Sinne zuzuordnen sind, vorfindlich? Ja, und die ersten Sondierungen, also wir versuchen halt tatsächlich auch die Romane, die in der Forschungsliteratur dazu besprochen werden, aber auch darüber hinaus neue Romane inhaltlich erstmal so zu sondieren, dass wir einen Korpus haben und das dann daraufhin untersuchen können. Und die ersten Forschungsergebnisse, die deuten doch stark darauf hin, dass es immer wieder verbreitete Bezugnahmen auf Figurationen der kleinen Souveränität, so wie wir es nennen, halt finden und dass man da bestimmte Faktoren auch machtanalytisch beschreiben kann. Mhm. Und also das war, und deswegen, wir haben damit angefangen, mit halt der Narkoliteratur da. Wir hatten aber auch andere Bereiche, auch durchaus im Universitätsbetrieb, in Seminaren. Das war halt diese Cuentos de la Oficina. Das ist halt ein Erzählungszyklus von einem argentinischen Schriftsteller namens Mariani, der damit eigentlich nochmal so ein Genre stark geprägt hat, was man halt einerseits schon vorher thematisch vorgefunden hat, auch in der europäischen Literatur, aber dann halt in Lateinamerika, zu einem Punkt wurde, zu einem Referenzpunkt für weitere Texte, die sich daran angeschlossen haben. Und da sind wir dann weniger in Mittelamerika unterwegs oder in Kolumbien, also weder Mexiko oder Kolumbien, da liegt der Schwerpunkt dann tatsächlich stärker auf Literaturen des Cono Sur, insbesondere Argentinien, Uruguay und Chile. Mhm. Und also das grob vielleicht zunächst einmal, warum haben wir das so gemacht, warum die Bereiche? Weil wir aus eigener Lektüre, Erfahrung heraus den Eindruck hatten, da lässt sich halt thematisch sehr viel holen. Aber es ist schon so, dass wenn man sich eingehender mit diesen Themen beschäftigt, also auf der einen Seite das Büro letztlich auch als Ort von Wirtschaftsunternehmen und auf der anderen Seite, sage ich mal, die Drogenkriminalität, dass es einen gemeinsamen Hintergrund gibt, den man halt benennen könnte in einer Konjunktur neoliberaler Regime in lateinamerikanischen Ländern. Und da finden sich dann bisweilen verblüffende Verbindungslinien. Ja, also natürlich muss man das auch unterscheiden und man muss halt sehr genau untersuchen und zeigen, wo jetzt sozusagen sich diese kleinen Souveränitäten ausbilden, ja, und wie sie sich repräsentieren, ja, auch welche Sichtbarkeiten dort irgendwie ablesbar sind, sagen wir mal, die Repräsentationsformen jetzt in einem Wirtschaftsunternehmen, auch in einem multinationalen Wirtschaftsunternehmen sind natürlich viel zurückhaltender als halt jetzt offensive Repräsentationspolitiken im Kontext halt der Drogenkriminalität. Mhm.
Das führt mich vielleicht zu der Frage, die ich mir auch gestellt habe, inwiefern da ganz grundsätzlich gegensätzlich Ästhetiken quasi am Werk sind oder Formen der Repräsentation, wenn man so ein bisschen an diese Narco-Romane denkt, haben wir ja doch oft Verweise auf eine Kultur, oder das ist ja auch schon angelegt, zum Beispiel in der Narkokultur da in Kolumbien oder in Mexiko, die sehr stark eigentlich so in Richtung einer Spektakularität gehen, Spektakularisierung nochmal, ne, von Gewalt, tatsächlich eher sogar an so barocke oder neobarocke Formen Anklänge haben. Und auf der anderen Seite, die Welt des Büros oder auch der Verwaltung ist ja oft dann viel schwerer auch zu fassen, quasi eigentlich eher als eine nüchterne, rational, dann doch irgendwie strukturierte Welt. Ich weiß nicht, gibt es da schon Tendenzen bei euren Lektüren, inwiefern da unterschiedliche ästhetische Register auch gibt, dieser kleinen Souveränität?
Ja, ich finde eigentlich diese stilistischen Unterscheidungen, die du jetzt andeutest, doch sehr zielführend. Und ich glaube, das kann man in der Tat identifizieren. Es gibt natürlich eine unterschiedliche Repräsentation von Gewalt. Und in einem Fall hätten wir dann halt natürlich eine körperliche Gewalt, die aber irgendwie von Repräsentationsmomenten halt auch schwer zu trennen ist. Das heißt, die körperliche Gewalt hat natürlich auch immer irgendwie eine symbolische Dimension halt des Drohens und so weiter. Eine Verzeitlichung von Gewalt ist ja durchaus auch ein Thema eigentlich, seitdem Kojève halt Hegel und das Herr und Knecht Kapitel halt, sagen wir, auf eine gewisse Weise gelesen hat. Also insofern ist dieses Gewaltthema immer eins, was auch mit symbolischen Fragen kulturwissenschaftlich gut zu untersuchen ist. Und ich glaube, das ist halt für diese Narkoliteratur da auf jeden Fall ein Mittel. Also nicht nur halt das, was die Romane auf die Spitze treiben, sondern auch, was man tatsächlich in Berichterstattung und so weiter mit verfolgen kann. Und wenn man jetzt auf der anderen Seite sich diese Büroliteratur anschaut, haben wir natürlich da eine Repräsentation, nehmen wir vielleicht irgendwie einen, ja, auch ein Boss, ein Chef, ja, ein Geschäftsführer, die, also eine Repräsentation, die zurückhaltender ist, aber durchaus auch eine gewisse Aufdringlichkeit bekommen kann. Also halt, sagen wir, Gesten der Exekutive, beispielsweise die Unterschrift. Ja, also das ist beispielsweise in einem Roman von Guillermo Saccomanno, El Oficinista heißt er, ja. Ist auch ins Deutsche übersetzt, der Roman, der Angestellte. Und da ist sozusagen die Exekutivgewalt, die in der Unterschrift liegt, halt besonders auf die Spitze getrieben. Und weil mit dieser Unterschrift halt beispielsweise auch Geld angefordert werden kann und so weiter. Und wenn wir halt hier in die Politik vielleicht schauen, sehen wir auch, wie im politischen Betrieb, also beispielsweise in gewissen populistischen Tendenzen halt, die uns zeitgenössisch sind, darauf achtet, wie Unterschriften inszeniert werden, Dekrete und so weiter. Dann glaube ich, ist das ein Punkt, den man irgendwie stark machen kann. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt halt eine andere Repräsentation. Die ist halt nicht dick aufgetragen, die ist nicht barock, aber die ist vielleicht auch in dieser Zurücknahme trotzdem sehr deutlich.
Sehr spannend. Du hast uns ein Textbeispiel mitgebracht, über das wir kurz sprechen wollen, nämlich einen kurzen Auszug aus dem Roman El Ruido de las Cosas al Caer von Juan Gabriel Vázquez, einem kolumbianischen Autor. Vielleicht können wir den einmal kurz hören und dann sprechen wir ein bisschen darüber.
Maya acababa de cumplir los 11 años cuando una compañera de clase le habló por primera vez de la hacienda Nápoles. Era el territorio de más de 3.000 hectáreas que Pablo Escobar había comprado a finales de los 70 para construir en él su paraíso personal, un paraíso que fuera a la vez un imperio. Un Xanadú para tierra caliente, con animales en vez de esculturas y matones armados en vez de letrero de No Trespassing. El terreno de la hacienda se extendía sobre dos departamentos, un río lo cruzaba de extremo a extremo.
Ja, Juan Gabriel Vázquez, El Ruido de las Cosas al Caer, eine Stelle, die eben diese berüchtigte Hacienda Nápoles von Pablo Escobar beschreibt. Inwiefern ist gerade dieser Ort, der hier so plastisch dargestellt wird, ein ganz guter Aufhänger für euer Projekt und die Darstellung kleiner Souveränität?
Zunächst einmal glaube ich, vielleicht methodisch. Es gibt manchmal halt Romane, wo das Thema, was uns eigentlich interessiert, nicht so massiv im Vordergrund steht, aber wo es tatsächlich dann punktuell Textstellen gibt, die für uns total spannend und auch einschlägig sind. Und das führt uns natürlich irgendwie zu der Frage, wie kommen wir an solche Textstellen ran? Ja, also das ist auch methodisch irgendwie interessant, weil, man geht ja mal vom Titel aus und versucht dann halt also auch Rezensionen zu lesen und sich halt so auf diese Weise anzunähern, Querlektüren und so weiter. Aber dann gibt es ja eigentlich also Romane, die jetzt wie dieser hier im weiteren Umfeld vielleicht der Narco-Literatur da halt sind, wobei ich echt zweifel hätte, ob das überhaupt Narco-Literatur oder ist, aber in denen es dann plötzlich solche Stellen gibt. Und das ist irgendwie natürlich eine spannende Frage. Eigentlich sind wir auch auf der Suche halt nach solchen Textstellen, die auf den zweiten Blick oder sagen wir mal in Romanen, wo wir es nicht vermutet hätten, auftauchen können. Und hier ist es ja zunächst einmal ein Roman, also vielleicht bezogen auf die Textstelle, die hier erwähnte Maya ist die Tochter von Ricardo Laverde, der Pilot war und während der Expansion der Drogenbande in Kolumbien Rauschgift geschmuggelt hat, versteht sich auf dem Luftwege. Und der Ich-Erzähler, der lernt Laverde beim Billard kennen und kommt mit ihm ins Gespräch und ist irgendwie fasziniert von ihm, kann auch nicht so richtig benennen, warum eigentlich. Und in einer Szene, wo er ihm halt in Bogotá auf der Straße nachläuft und ihn dann auch erreicht und ihm etwas mitteilen möchte, haben wir plötzlich ein Moped-Attentat, das heißt, es kommt halt ein Moped vorbei mit zwei Leuten drauf und die schießen halt beide nieder, wobei halt Laverde dabei stirbt und halt der Ich-Erzähler, Antonio heißt er, überlebt. Und halt nach seiner halt Genesung, die ja zunächst einmal halt auch nur eine körperliche ist und über die psychische Genesung noch nichts aussagt, weil er natürlich Schäden halt davonträgt, der halt plötzlich auch versucht, Hinweisen nachzugehen, um halt dem auf die Spur zu kommen, was denn halt dieser Ricardo Laverde tatsächlich war und ein Weg in diese Vergangenheit führt halt über seine Tochter Maya. Also das vielleicht ganz grob die Hinweise zum Roman Inhalt. Ein Roman, der mir übrigens, mein Lektüre-Eindruck ist da noch sehr frisch und mir gefällt dieser Roman außerordentlich gut. Vielleicht noch was zu Vázquez, also ein kolumbianischer Erfolgsautor, und Teile seines Lebens hat er in Europa zugebracht, also Paris, später Barcelona, bevor er dann jetzt vor 10, 15 Jahren nach Kolumbien, nach Bogotá zurückgekehrt ist. Er interessiert sich vor allen Dingen halt auch für die Geschichte Kolumbiens und auch für das kollektive Gedächtnis der KolumbianerInnen und hat noch einen anderen Roman, La Forma de las Ruinas, 2015 publiziert. Da geht es dann um den Bogotazo, also die Ermordung des liberalen Präsidentschaftskandidaten Jorge Eliezer Gaitán, 48, also 1948 und die sich anschließende bürgerkriegsähnliche Gewalt. Auch darüber hat er einen Roman verfasst. Er interessiert sich halt für diese Dimension, die Geschichte halt und das kollektive Gedächtnis und Erinnern. Und das spielt halt hier auch eine Rolle. Und damit komme ich irgendwie auf diese Textstelle zurück, die ja total spannend ist, weil wir hier keinen, sagen wir mal, unmittelbaren Roman über Drogenkriminalität in dem Sinne haben, dass Pablo Escobar Gegenwart ist, sondern dass halt retrospektiv auf dieses Reich geguckt ist und auf das, was davon übrig geblieben ist, nämlich diese Hacienda Nápoles, halt dieses riesige Landgut, was hier beschrieben wird, eigentlich wie ein kleines Land im Land, ja, und das macht es irgendwie für uns spannend. Das ist, sagen wir mal, hier eine Textstelle, die diese, wie du es eben genannt hast, Parastaatlichkeit so ein bisschen auf die Spitze treibt, halt in der Art und Weise, wie es hier auch sprachlich zusammengefasst ist, ja. Also nicht nur halt sein persönliches Paradies, sondern eigentlich gleichzeitig ein Imperium, ja, halt das Zentrum eines Machtraums. Gesagt wird hier, es ist ein Xanadu in heißen Landen, ja. Also De Tierra Caliente spielt an auf diesen Diktatorenroman, das meine ich zumindest, von Ramón del Valle Inclán, Tirano Banderas, Novela de Tierra Caliente. Da scheint mir irgendwie hier intertextuell ein Hinweis darauf gegeben zu sein, dass wir hier so einen kleinen Tyrannen haben, der aber eigentlich jetzt gemessen an dem, was da in Kolumbien ist, schon eigentlich heranwächst zu einem großen Tyrannen, der halt, sagen wir mal, die staatliche Souveränität arg in die Defensive treibt. Das wird noch unterstützt eigentlich durch diesen Hinweis Xanadu, was ja eigentlich nicht nur auf diesen Film von Orson Welles, Citizen Kane, eigentlich zurückverweist, wo halt dort der Protagonist halt sich ein ähnliches Anwesen luxuriöser Art schafft, auch mit einem mordsmäßigen finanziellen Aufwand, sondern letztlich verweist es ja auch auf dieses Gedicht von Samuel Taylor Coleridge, Kublai Khan. Ja, Kublai Khan, der Mongolenherrscher, dem ja mutmaßlich Marco Polo begegnet sein soll, was dann sozusagen Coleridge in eine romantische, auch gigante Szene, nämlich die Stadt Xanadu selbst beschreibt, in diese Sprache fasst. Mhm. Und allein irgendwie diese Verweise zeigen eigentlich, glaube ich, in dieser Textstelle, dass hier von irgendeinem Herrscher die Rede ist und eigentlich nicht von einem Drogenkriminellen, als auch, was hier gesagt wird, dass es sich um ein Territorium handelt, 3000 Hektar umfassend, da fließt ein Fluss durch und zwei Departements sind sozusagen dort auch anteilig, sind in diesem Territorium drin. Also wir haben hier eigentlich so eine Inszenierung dessen, was übrig geblieben ist, als ein verfallenes Reich. Mhm. Und das ist, sagen wir mal, auch gar nicht so weit weg von dem, was man halt beobachtet, weil die Hacienda Nápoles tatsächlich ein Touristenziel geworden ist, wo halt man hinreisen kann, kann man sich eine Reise irgendwie buchen und so weiter, kann man ein Selfie machen und vor dem Tor vielleicht oder sonst wo oder vor den Tierkäfigen, dem Zoo, das ist, weiß ich gar nicht, ob das so bekannt ist, dass ja Pablo Escobar sich dort einen kleinen Zoo aufgebaut hat, was übrigens schon Gemeinplatz der Narkoliteratur da geworden ist. Also Tiere und Zootiere sind Gemeinplatz der Narkoliteratur da. Das beobachten wir auch eigentlich an vielen Stellen.
Ja, vielen Dank, Jan, für dieses intensive Close-Reading dieser Passage nochmal, das, glaube ich, sehr schön wirklich auch gezeigt hat, wie viel aus diesen Texten zu holen ist für dieses Thema der kleinen Souveränität. Abschließend, da wir schon tatsächlich am Ende unseres Gesprächs angelangt sind, nochmal die Frage, wie geht's weiter in eurem Projekt? Was sind so die nächsten geplanten Schritte? Was habt ihr euch noch vorgenommen? Gibt's eine Forschungsreise zur Hacienda Nápoles, für die Gelder da sind? Oder was steht so an in den nächsten Monaten?
Ja, wie gesagt, wenn ich das so erwähne, irgendwie, dass die Hacienda Nápoles so ein Touristenziel ist, kann man natürlich irgendwie halt darüber streiten, ob das besonders geschmackvoll ist, sich dort ablichten zu lassen und so weiter. Wobei, gut. Also wir werden auf jeden Fall keine Forschungsgelder halt zu diesem Zweck investieren. Nein. Aber vielleicht kann ich zunächst sagen, wir haben ja die Korpuserstellung ausdrücklich mit in halt die Projektlaufzeit mit hineingenommen, weil wir finden irgendwie, dass dieser Punkt irgendwie der literaturwissenschaftlichen Empirie durchaus auch mal gewertet werden sollte. Und das hat uns sehr gefreut, dass das irgendwie auch Erfolg hatte, dass diese Recherchearbeit und dieses, sagen wir mal, Versammeln von halt literaturwissenschaftlicher Empirie, da könnten wir vielleicht sagen, dass es halt Zeit braucht und dass es halt Berechtigung hat, das mit halt zu berücksichtigen. Und mit der Korpuserstellung möchten wir halt ja so zum Herbst hin weitgehend fertig sein. Das gilt auch für den Bereich der Büroliteratur. Ja, dann sind halt Publikationen dazu geplant. Wir haben dann im kommenden Jahr auch einen Workshop, auch mit LateinamerikanerInnen, die nach Kassel kommen. Wir haben ja sozusagen hier auch dieses Forschungsnetzwerk, das CELA, was eingebunden ist in diesen größeren Verbund CALAS. Und da sind wir halt von den Kontakten her eigentlich ganz glücklich, dass wir halt gute Leute nach Kassel holen, damit wir uns dann halt auch schwerpunktmäßig über halt das Büro, ja, und die Bürokratie unterhalten können, weil, wie gesagt, zu der Narkoliteratur, da gibt es schon sehr viel und da lässt sich ja eigentlich schon aus den Erträgen sehr viel schöpfen und da profitieren wir auch enorm von. Mhm.
Ja, dann wünschen wir euch ganz viel Erfolg dafür. Danke dir nochmal heute fürs Gespräch, Jan-Henrik Witterhaus von der Uni Kassel, und danke fürs Zuhören bei Fabulari. Bis bald.
Ja, vielen Dank. Hat mich total gefreut.